Ich habe euch immer wieder schon über meine Kindheit und Jugend erzählt. Und die meisten von euch werden wissen, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, die nicht an Gott geglaubt hat. Dass dort für meine Eltern in gewisser Weise die Natur und die Naturwissenschaft wie eine Religion waren, könnte man sagen. Dann als junger Erwachsener habe ich mich zu Gott bekehrt und zugleich habe ich mich damit aber auch abgekehrt von meiner Vergangenheit und von meinem Blick auf diese Welt, von meinem Weltbild. Ich habe mich ein Stück weit auch von der Naturwissenschaft abgewandt. Und doch bis heute ist es so, dass ich rational veranlagt bin und dass ich nach wie vor den Dingen gerne auf den Grund gehen möchte. Ich habe Gott als Realität in meinem Leben erfahren. Ich habe existenzielle Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hat mein Leben auf eine ganz neue Grundlage gestellt und mich gesegnet. Und er hat eine ganz große Zahl von tiefen Fragen beantwortet, die ich hatte. Aber im Laufe der vergangenen Jahre habe ich realisiert, dass in meinem Leben neue Fragen aufgetaucht sind. Fragen in meinem Adventistsein, aber auch Fragen im Spannungsfeld zwischen Glaube und Wissenschaft. Und ich habe realisiert, dass ich da ein Stück etwas hinter mir gelassen habe, was immer noch in meinem Herzen brennt und das ich gerade in den vergangenen Wochen auch ein Stück weit wiederentdeckt habe. Ich bin auf der Suche nach Antworten auch für meine Kinder, weil ich in der Lage sein möchte, in der Erziehung ihnen Antworten zu geben, hinter denen ich nach bestem Wissen und Gewissen stehen kann. Und so wird das heute eine spezielle Predigt sein. Eine Predigt, die sich ein Stück weit mit dem Kosmos und dieser unendlichen Weite beschäftigt, aber zugleich auch mit diesem Spannungsfeld, mit diesem scheinbaren Kampf zwischen Glaube und Wissenschaft. Wusstet ihr, dass der Kampf oder der vermeintliche Kampf zwischen Glaube und Wissenschaft eine relativ junge Erfindung ist? Erst Ende des 19. Jahrhunderts, vorwiegend durch zwei Bücher von Wissenschaftlern im Jahre 1874 und im Jahre 1896. Eines dieser Bücher trägt den Titel Die Geschichte des Kampfes zwischen Wissenschaft und Theologie in der Christenheit. Erst durch diese Bücher und diese Gedanken wurde die Sichtweise einer Kriegsführung in den Köpfen vieler verankert. Und das zieht sich bis heute. Das Buch, das ich gerade erwähnt habe, ist im Jahre 1896 erschienen und ich finde es sehr spannend, was Ellen White selbst im Jahr 1890 geschrieben hat, also einige Jahre vor Erscheinen dieses Buches. Sie sagt dort Folgendes: Ich bin gewarnt worden, dass wir von nun an einen ständigen Wettstreit erleben werden. Wissenschaft, beziehungsweise was sich Wissenschaft nennt, und Religion werden gegeneinander ausgespielt werden, weil die Menschen in ihrer Begrenztheit die Macht und Größe Gottes nicht begreifen. Und ich möchte noch zwei weitere Zitate von ihr lesen, die in eine ähnliche Richtung gehen und ein Stück weit die Grundlage auch bilden für das Thema der heutigen Predigt. Sie schreibt: Skeptiker, die die Bibel um des Lästerns willen lesen, mögen aufgrund eines unvollkommenen Verständnisses der Wissenschaft oder der Offenbarung behaupten, Widersprüche zwischen ihnen zu finden. Aber richtig verstanden stehen sie in vollkommener Harmonie. Alle Wahrheit, ob in der Natur oder in der Offenbarung, ist in allen ihren Erscheinungsformen mit sich selbst im Einklang. Und an anderer Stelle schreibt sie: Gott ist der Urheber der Wissenschaft. Die wissenschaftliche Forschung eröffnet dem Verstand weite Felder des Denkens und der Erkenntnis und ermöglicht es uns, Gott in seinen geschaffenen Werken zu ergründen. Richtig verstanden stimmen die Naturwissenschaft und das geschriebene Wort überein. Und jedes wirft Licht auf das andere. Gemeinsam führen sie uns zu Gott, indem sie uns etwas über die weisen und guten Gesetze lehren, durch die er wirkt. Und ich finde es spannend und auch bedeutsam, dass sie diese Worte Ende des 19. Jahrhunderts geschrieben hat und die Auswirkungen dieses Kampfes gerade heute so deutlich sichtbar sind. Wir so oft auch geradezu eine Furcht davor verspüren, uns mit Naturwissenschaft zu beschäftigen, denn sie könnte ja unseren Glauben hinterfragen. Und dabei sagt die Bibel selbst in Römer 1, Vers 20 Folgendes aus. Und wie ihr hier seht, ich habe heute einige Bilder von dem Hubble-Weltraumteleskop, die ich in meiner Predigt zeigen werde, hier von der sogenannten Sombrero-Galaxie. In Römer 1, Vers 20 steht Folgendes. Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in seinen Werken wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Wir können die Schöpfermacht und die Kraft Gottes in seinen Werken erkennen. In seinem Werk der Erlösung erkennen wir Gott. In seinem Werk, dass er in uns wirkt, die Veränderung. In seiner Heiligen Schrift erkennen wir ihn in besonderer Weise. Aber auch in seinem Schöpfungswerk. Ich finde es erstaunlich, dass die Voraussetzungen für die Beobachtung des Universums auf dieser Welt, auf der wir hier leben, geradezu perfekt sind. Wenn wir ein Stück weiter innerhalb unserer Galaxie mit unserem Sonnensystem wären, dann könnten wir das Universum nicht wahrnehmen, weil wir nur lauter Sterne sehen würden aus unserer eigenen Galaxis. Wenn wir eine Atmosphäre hätten, die weniger klar ist, die vielleicht ständig von einem Nebel umgeben wäre, könnten wir das Weltall und dieses unendliche Universum nicht sehen und beobachten. Wenn Gott uns nicht diesen Verstand gegeben hätte, der in der Lage ist, über uns hinaus zu denken, wenn er uns nicht die Mathematik gegeben hätte als Sprache des Universums, wenn er uns nicht das Interesse ins Herz gelegt hätte, Dinge zu erforschen und auf den Grund zu gehen, dann würden wir all das nicht entdecken. Und so glaube ich, dass es kein Zufall ist, dass wir diese Dinge sehen und erforschen und erkennen können. Ich möchte heute einigen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen nachgehen und sie mit dem Wort Gottes in Berührung bringen. Ich möchte versuchen, dass wir darin erkennen können, wie groß und mächtig Gott ist. Aber zuerst möchte ich ein wenig die Problemstellung beleuchten, die mich dazu gebracht hat, diese Predigt heute überhaupt zu beginnen. Was mich vor einigen Wochen oder mittlerweile sogar Monaten dazu veranlasst hat, überhaupt mit diesen Themen der Naturwissenschaft mich zu beschäftigen. Und es ist vielleicht ein etwas ungewöhnliches oder unerwartetes Thema. Es ist das, was die Bibel die ewige Hölle beschreibt. Ich möchte mich dem Thema der Ewigkeit und der Hölle ein Stück weit aus dem Blickwinkel der Bibel und auch der Naturwissenschaft nähern. Wir wissen aufgrund einer Reihe von Textstellen in der Heiligen Schrift, und das ist eine der besonderen Lehren von uns auch als Adventgemeinde, dass der Tod und die Hölle nicht ist, was ewig dauert. Dass die Hölle kein Ort ist, an dem wir für alle Zeiten unendlich lang gequält werden. Die Bibel spricht von dem zweiten Tod, von einem Ende jeglicher Existenz. Wir haben ja auch diese Lehre, dass die Seele an sich nicht unsterblich ist, also getrennt von Gott ja auch nicht ewig existieren kann. Und doch gibt es da in der Heiligen Schrift eine ganze Reihe von Texten, wo ich immer wieder auch in Erklärungsnot gerate. Im Besonderen auch in Bibelstunden. Und ich möchte einige dieser Texte gerne jetzt lesen. Im Judasbrief in den Versen 6 bis 7, dort steht: Auch die Engel, die ihren himmlischen Rang nicht bewahrten, sondern ihre Behausung verließen, hat er für das Gericht des großen Tages festgehalten, mit ewigen Banden in der Finsternis. So sind auch Sodom und Gomorra zum Beispiel gesetzt und leiden die Strafe des ewigen Feuers. Oder in den Versen 12 und 13 heißt es über Menschen in der Gemeinde: Sie sind Schandflecken bei euren Liebesmahlen, zweimal abgestorben und entwurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, umherirrende Sterne, deren Los ist die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Oder in der Offenbarung, zwei Texte hier in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet ist. Und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden in alle Ewigkeit. Und schließlich noch die Verse 14 und 15. Und der Tod und der Hades, also die Hölle, wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben wurde, gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Das Bild, das uns hier im Besonderen auch im Neuen Testament begegnet, von diesem Feuersee, ist ein Zustand der ewigen Finsternis. Die Mächte, die sich gegen Gott aufstellen und ihm nicht vertrauen, verbleiben in dieser Finsternis oder werden in diese ewige Finsternis auch hinausgestoßen. Wir haben den Begriff von ewigem Feuer, wir haben den Feuersee, wir haben den zweiten Tod. Wir haben nicht unbedingt den Begriff einer ewigen Hölle, weil die Hölle selbst in den See geworfen wird, was schon mal interessant ist. Aber diese beiden Begriffe und diese beiden Gedanken von Finsternis, von absoluter Finsternis in Ewigkeit und von einem Feuer, das eine ewige Konsequenz ausübt, diese beiden Begriffe sind ganz interessant und auch ganz zentral hier. Was ist das für eine Realität der Ewigkeit, die die Bibel hier beschreibt, dieser zweite Tod? Diese Frage möchte ich betrachten und aus dem naturwissenschaftlichen Blickwinkel mich ihr nähern. Und eine mögliche Antwort oder eine mögliche Richtung für diese Fragestellung hat mit Licht zu tun. Am Beginn der Bibel, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, die ersten Verse der Bibel beschreiben, dass Gott das Licht erschaffen hat. Da heißt es: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und Gott sprach, das ist Vers 3, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Das Licht steht in Verbindung mit der Zeit. Gott schafft das Licht und damit zugleich auch die Zeit. Und das ist nicht nur eine biblische Realität, sondern sogar auch eine physikalische Realität. Eine Tatsache, die in den Anfängen der Adventgemeinde noch niemand hat ahnen können. Ich möchte über Licht und Lichtgeschwindigkeit und über die Relativitätstheorie einige Grundlagen wiederholen. Es ist ungefähr 20 Jahre her, dass ich diese Dinge in der Schule gelernt habe und ich konnte mich an fast nichts mehr davon erinnern und von daher versuche ich jetzt das wiederzugeben, was ich hier in den vergangenen Wochen erneut gelernt habe. Ende des 19. Jahrhunderts machte die wissenschaftliche Forschung große Fortschritte. Es war bereits bekannt, dass das Licht sich mit endlicher Geschwindigkeit bewegt. Dass es also nicht unendlich schnell ist. Und wie das beobachtet wurde, das hatte bereits im 17. Jahrhundert stattgefunden, war interessant. Ein Physiker mit dem Namen Olaf Römer beobachtete, als er den Jupiter und den Jupitermond Io betrachtet hat, dass im Laufe des Jahres dieser Mond, der dahinter dem Jupiter verschwindet, dass die Zeit, die es braucht, dass der Mond auf der anderen Seite von Jupiter wieder erscheint, im Laufe des Jahres unterschiedlich lang ist. Und ihm war klar, das kann doch nicht sein. Die Geschwindigkeit ist ja immer dieselbe. Das wissen wir auch von unserem Mond. Es ist genau die gleiche Zeit, der gleiche Rhythmus. Aber woran ergibt sich dieser Unterschied? Und dann war seine Theorie, und das hat er auch berechnet, dass je nachdem, wie Sonne, Jupiter und Erde zueinander stehen, das Licht unterschiedlich lang benötigt, um bis zur Erde zu kommen. Und er hat eine Berechnung vorgenommen auf 214.000 Kilometer pro Sekunde, was schon gar nicht so weit weg ist von der Realität. Aber Ende des 19. Jahrhunderts hat ein Physiker und Mathematiker Hippolyte Fizeau ein Experiment gewagt, das tatsächlich die Geschwindigkeit des Lichtes schon ziemlich genau berechnen konnte. Das hier ist nur ein grober Versuch. Er hat im Abstand von 8 Kilometern einen Spiegel aufgestellt, hat eine komplexe Apparatur gemacht, die einen Lichtstrahl wie durch ein Teleskop auf diesen Spiegel gelenkt hat. Vom Spiegel wurde es zurückgelenkt, ist genau wieder an der Stelle gelandet, wo es ausgegangen ist, und wurde über einen weiteren Spiegel dann zum Beobachter abgelenkt. Also dieses Licht bewegte sich quasi über eine Strecke von 16 Kilometern. Und dann dieses Zahnrad, was ihr seht, das war ein großes Zahnrad mit vielen Zacken, das drehte sich und drehte sich immer schneller und schneller und schneller und schneller. Und seine Idee, die tatsächlich funktionierte, war, das Licht, das wurde durch das Zahnrad quasi in so Lichtblitze aufgeteilt. Immer wenn es quasi bei einem Zahn war, kam kein Licht, wenn es durchging, konnte das Licht durchdringen. Und die Idee war, wenn sich das Zahnrad schnell genug dreht, dann könnte das Licht quasi durch die Lücke hindurch bis zum Spiegel, aber sobald es wieder zurückkommt, würde es auf das nächste Zahn treffen und so nicht mehr sichtbar sein. Und das funktionierte tatsächlich. Und er berechnete die Lichtgeschwindigkeit damals auf einen Wert von etwa 315.000 Kilometern pro Sekunde. Einige Jahre später wurde das dann verfeinert und noch näher an den Wert, den wir heute kennen. Der Lichtgeschwindigkeit, für die heute gilt, 299.792.458 Meter pro Sekunde. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich das Licht im Vakuum bewegt. Und es ist interessant, warum das so ein genauer Wert ist, warum da nicht noch 100 Nachkommastellen kommen. Das liegt daran, dass heute der Meter an der Lichtgeschwindigkeit geeicht ist und nicht mehr umgekehrt. Ein Meter ist also ganz genau ein 299 Millionstel Teil von der Geschwindigkeit des Lichtes in einer Sekunde. Das Licht bewegt sich also mit einer endlichen Geschwindigkeit. Das Problem allerdings, dass dann in weiterer Folge weitere Beobachtungen und Forschungen angestellt wurden und es wurde festgestellt, das Licht bewegt sich in alle Richtungen gleichmäßig von seiner Geschwindigkeit. Aber nicht nur das, sondern das Licht, und das war eine sehr ungewöhnliche Beobachtung, bewegt sich immer gleich schnell. Das Licht ist immer gleich schnell, ganz egal, wie schnell der Körper sich bewegt, der das Licht ausschießt, sozusagen. Das war komplett anders, als man sich damals vorgestellt hat. Ich möchte das versuchen zu illustrieren, weil das ist kompliziert und ich selbst kann es nur mit Beispielen und Vergleichen verstehen. Man geht davon aus oder ist davon ausgegangen, dass Licht wie eine Welle ist und dass es irgendein Medium geben muss, das sozusagen diese Lichtwelle weiterleitet. Ein Medium, das sehr schnell leitet. Aber wenn man ein anderes Medium, wie beispielsweise das Wasser, hernimmt, dann kann man Folgendes feststellen. Wasser als Medium, wenn man zum Beispiel einen Stein hineinwirft, verursacht ja eine Welle. Wenn ihr am Ufer vom Meer steht, dann merkt ihr, diese Wellen kommen in gleichmäßigem Rhythmus auf euch zu und die sind irgendwo da draußen, sind die erzeugt worden. Aber es ist möglich, wenn man jetzt als Surfer zum Beispiel unterwegs ist, dass man mit der Welle sich mitbewegt. Das ist genau das, warum Surfen funktioniert. Man bewegt sich mit der Welle und dadurch bemerkt man quasi die Bewegung der Welle gar nicht mehr. Man steht auf einer stehenden Welle. Oder ein anderes Bild, eine andere Illustration ist folgende. Normalerweise funktioniert das folgendermaßen. Wenn ich mich auf einem Zug bewege, ich sitze auf dem Dach einer Schnellbahn, die mit 200 km/h fährt, ich halte mich gut fest. Wenn ich jetzt einen Ball werfe, und sagen wir mal, der Ball hat keine so große Luftwiderstand, und ich werfe sie in die Richtung vom Zug, dann wird der Ball schneller sein, also quasi 200 km/h plus, sagen wir mal, 100 km/h. Der Ball bewegt sich also mit 300 km/h. Aber wenn ich den Ball in die andere Richtung werfe, und sagen wir mal, ich wäre so stark, dass ich den Ball mit 200 km/h werfen könnte, und ich werfe ihn zu jemandem, der stillsteht, dann kommt dieser Ball bei der Person wahrscheinlich gar nicht an, weil sie im Prinzip einfach neben dem Zug auf den Boden fällt. Sie bleibt sozusagen stehen. Die Geschwindigkeit ist also ganz abhängig davon, ob das Objekt sich bewegt oder nicht, das ausschlägt. Aber bei Licht verhält es sich anders. Licht ist immer gleich schnell, egal wie schnell ich mich bewege, egal wie schnell das Objekt sich bewegt, dass das Licht ausstrahlt. Das Licht, noch ein Beispiel, ein Raumschiff, das sich mit 99%iger Lichtgeschwindigkeit von mir wegbewegt, könnte einen Laserstrahl zu mir schießen und dieser Laserstrahl würde trotzdem mit Lichtgeschwindigkeit bei mir ankommen. Das ist völlig unlogisch. Und ein Rätsel, das über lange, lange Zeit nicht geklärt werden konnte, bis Anfang des 20. Jahrhunderts Albert Einstein die Relativitätstheorie entwickelte. Und die Relativitätstheorie besagt einerseits, dass nichts im Universum sich schneller bewegen kann als das Licht. Und gleichzeitig aber auch, dass je schneller sich eine Masse bewegt, im Vergleich zu etwas, das stillsteht, und jetzt wird es völlig verrückt, je schneller sich etwas bewegt, desto langsamer vergeht die Zeit. Je schneller sich ein Objekt bewegt, desto langsamer vergeht für dieses Objekt im Verhältnis zum Rest die Zeit. Zeit ist relativ zur Geschwindigkeit. Und es gibt hier das berühmte Zwillingsparadoxon. Ich weiß nicht, Larissa und Cecile habe ich heute hier nicht gesehen, aber ich nehme sie jetzt mal als Beispiel. Die beiden sind jetzt gerade etwa 35 Jahre alt. Wenn sich Cecile jetzt in ein Raumschiff setzen würde und dieses Raumschiff würde mit 99%iger Lichtgeschwindigkeit 2,5 Jahre von der Erde wegfliegen, würde dann umdrehen und dann 2,5 Jahre mit 99%iger Lichtgeschwindigkeit zurückkehren auf die Erde, dann wären also 5 Jahre vergangen. Cecile, die auf dem Raumschiff war, wäre also nicht mehr 35 Jahre alt, sondern jetzt 40 Jahre alt. Aber Larissa wäre 71 Jahre alt. Das hört sich absolut verrückt an, aber es scheint wahr zu sein. Es gibt kaum eine wissenschaftliche Theorie, die besser belegt ist als die Relativitätstheorie. Und zu dieser speziellen Relativitätstheorie, die sich nur damit beschäftigt, wie Dinge in eine Richtung sich bewegen, kam dann noch die allgemeine Relativitätstheorie dazu, die auch noch besagt, dass nicht nur die Geschwindigkeit eines Objektes, sondern auch die Masse eines Objektes Einfluss hat auf die Zeit. Nicht nur auf die Zeit, sondern auch auf den Raum. Man spricht hier von der Raumzeit. Man könnte also sagen, das Medium, in dem sich das Licht fortbewegt, ist die Raumzeit. Und die Raumzeit lässt sich offenbar krümmen. Okay. Vielleicht habt ihr schon einmal ein Bild etwas in dieser Richtung gesehen. Vielleicht kennt ihr dieses Beispiel von Gravitation. Ein großes Tuch wie ein Trampolin wird aufgespannt und ein schwerer Gegenstand in die Mitte gelegt. Und dann wirft man eine Kugel und die Kugel rollt. Ihr kennt das vielleicht vom Zoo mit den Münzen. Meine Kinder lieben das. Münze reinwerfen und die... Das ist eine gute Illustration für Gravitation. Das Objekt bewegt sich quasi hier drumherum. Was hier aber illustriert wird, ist eigentlich, dass das schwere Objekt die Raumzeit krümmt. Und dass sich zum Beispiel der Mond eigentlich in einer geraden Linie fortbewegt, aber aufgrund der Krümmung der Raumzeit um die Erde herum sich bewegt. Okay. Vergesst das mal. Die Tatsache ist jedoch leider oder glücklicherweise, dass so verrückt all diese Ideen klingen, so gut sind sie belegt. Man hat beispielsweise ein Experiment gemacht, wo man zwei Atomuhren geeicht hat und dann auf zwei Flugzeuge gestellt. Und diese beiden Flugzeuge sind gestartet und sind in unterschiedliche Richtungen um die Erde geflogen. Nun ist es so, die Erde dreht sich ja um den Äquator. Und das Flugzeug, das quasi mit der Drehungsrichtung des Äquators bewegt, ist viel schneller unterwegs als das Objekt, als das Flugzeug, das quasi gegen die Richtung fliegt. Das bleibt fast stehen. Bewegt sich also relativ gesehen viel langsamer. Und nach, ich weiß nicht, zwei oder drei Erdumkreisungen hat man diese beiden Uhren miteinander verglichen und sie sind tatsächlich um einige Nanosekunden unterschiedlich gewesen plötzlich. Weil die Zeit auf dem einen Flugzeug langsamer vergangen ist als auf dem anderen. Oder noch eine Tatsache, wo man das deutlich beobachten kann. Ich denke, fast jeder von euch hat ein Smartphone. Auf dem Smartphone gibt es ein GPS. Da werden durch Satelliten werden die Positionen von uns hier auf der Erde bestimmt. Signale, die von diesen Satelliten ausgesendet werden. Aber die Signale müssen korrigiert werden, weil sich die Satelliten in ihrer Zeit langsamer bewegen als wir hier unten. Die Uhren auf den Satelliten laufen langsamer als die Uhren hier unten auf der Erde. Und es ist zwar minimal, aber wenn sie das nicht korrigieren würden, dann wäre das GPS um hunderte Meter oder vielleicht sogar mehr ungenau. Was hat das jetzt alles mit meiner Fragestellung und der Hölle und der Ewigkeit zu tun? Mag man sich fragen. Ich glaube einiges. Denn wenn Zeit relativ ist, warum dann nicht auch Ewigkeit? Unsere Wahrnehmung von Zeit ist relativ und das ist etwas, was wir auch in der Bibel ein Stück weit bekundet finden, in 2. Petrus 3, Vers 8. Da steht Folgendes, über Gott wird gesagt: Eines aber sei euch nicht verborgen, ihr Lieben, dass ein Tag vor dem Herrn wie 1000 Jahre ist und 1000 Jahre wie ein Tag. Zeit ist für Gott auch relativ. Und wenn Zeit und die Ewigkeit in gewisser Weise relative Begriffe sind, dann hat das vielleicht auch einen Einfluss darauf, was wir darunter verstehen müssen, wenn die Bibel von einer ewigen Hölle oder von ewiger Finsternis spricht. Und mir ist ein Phänomen untergekommen und es war in gewisser Weise der Beginn von diesen ganzen Überlegungen, die vielleicht verrückt sind, aber vielleicht für euch auch von Bedeutung sein können. Ein Phänomen, das fantastisch ist. Bereits 1916, also wenige Jahre nach der Veröffentlichung der Relativitätstheorie, stellte ein Physiker und Astronom mit dem Namen Karl Schwarzschild die Theorie auf, dass es im Universum Regionen geben könnte, die so eine große Gravitation haben, dass nichts dieser Gravitation entkommen kann. Dass diese Gebiete nicht beobachtet werden können, weil noch nicht einmal das Licht daraus entkommen kann. Wir kennen dieses Phänomen heute unter dem Namen Schwarzes Loch. Und es scheint unfassbar viele schwarze Löcher im Universum zu geben. Es scheint so, dass im Zentrum einer jeden Galaxie ein schwarzes Loch ist mit einer gigantischen Masse. 1971 wurden zum ersten Mal schwarze Löcher durch Experimente wissenschaftlich bewiesen. Und im Jahr 2015 wurde in Amerika durch einen Gravitationswellendetektor der Zusammenstoß zwischen zwei schwarzen Löchern und die Wellen, die sie in der Raumzeit verursachen, gemessen. Das hier ist das erste Bild eines schwarzen Loches, das je gemacht wurde. Um dieses Bild zu produzieren, wurde ein Teleskop, das in gewisser Weise so groß ist wie die ganze Erde, geschaffen, in dem alle, also eine ganze Reihe von Radioteleskopen auf der ganzen Welt gleichzeitig Messungen vornahmen und das dann zu einem riesigen, weltumspannenden Teleskop, dem Event Horizon Teleskop, zusammengeführt wurde. So entstand dieses Bild. Das ist das schwarze Loch im Zentrum der Galaxis M87, Messier 87. Und dieses schwarze Loch hat eine Masse, die 6,5 Milliardenfach so hoch ist wie unsere Sonne. Ein Objekt mit einer Masse von 6,5 Milliarden Sonnen. Es wurden eine Reihe künstlerischer Darstellungen im Laufe der letzten Jahre gemacht, die, auch wenn wir noch kein besseres Bild haben, doch versucht haben, aufgrund physikalischer Berechnungen darzustellen, wie würde denn ein schwarzes Loch aussehen, wenn man näher dran wäre. Und das würde in etwa folgendermaßen aussehen. Das ist ein schwarzes Loch, das sich dreht, und dieser hell leuchtende Ring um das schwarze Loch herum ist eine Accretion Disk, nennt man das, eine Scheibe, in der Masse von Sonnen und unglaublich vielen anderen Dingen sich angesammelt hat und in einem stabilen Orbit um das schwarze Loch herumkreist. Warum das hier oben so gewellt ist, ist die Tatsache, dass das schwarze Loch den Raum und die Zeit so krümmt, dass quasi die hintere Seite der Scheibe ebenfalls sichtbar ist. Die wird einfach so hochgebogen im Prinzip. Und was man ebenfalls gut sieht, ist dieser Ring. Das ist der Ring, das ist der innerste stabile Orbit, in dem sich Licht um das schwarze Loch fangen kann. Lichtpartikel oder Wellen kreisen also hier um das schwarze Loch und gelegentlich entkommen sie und bilden diesen inneren Ring. Und alles, was innerhalb dieses Ringes ist, ist schwarz. Vollkommen schwarz. Dieser schwarze Kreis hier wird der Ereignishorizont genannt. Und der Ereignishorizont ist jene Grenze, an der es kein Zurück mehr gibt. Ein schwarzes Loch besitzt so eine große Masse, dass alle Materie, die in seine Nähe gelangt, eingesaugt wird. Aber nicht nur das, sondern sogar das Licht wird gefangen. Aber nicht nur das, sondern sogar die Zeit wird in einem schwarzen Loch gefangen. Im Inneren eines schwarzen Loches brechen alle physikalischen und mathematischen Gesetze zusammen. Ein schwarzes Loch ist die Masse, hier in diesem Fall die 6,5 Milliardenfache Masse der Sonne in einem einzigen Punkt. Das ist nicht mehr berechenbar, was da drin passiert. Aber ich möchte gerne beschreiben, und das hat mich unglaublich fasziniert, ich habe ein Buch gelesen von dem Astrophysiker Stephen Hawking. Und Stephen Hawking ist bekannterweise ein Atheist. Er glaubt nicht an Gott. Aber ich habe ein Buch von ihm gelesen mit dem Titel Eine kurze Geschichte der Zeit, und dort im 6. Kapitel über die schwarzen Löcher schreibt er selbst Folgendes, und das möchte ich gerne mit euch teilen. Der Ereignishorizont, die Grenze jener Region der Raumzeit, aus der kein Entkommen möglich ist, wirkt wie eine nur in einer Richtung durchlässige Membran, die rund um das schwarze Loch gespannt ist. Objekte, wie etwa unvorsichtige Astronauten, können durch den Ereignishorizont in das schwarze Loch fallen. Aber nichts kann jemals durch den Ereignishorizont aus dem schwarzen Loch hinaus gelangen. Denken Sie daran, dass der Ereignishorizont der Weg des Lichts in der Raumzeit ist, das aus dem schwarzen Loch hinauszukommen versucht, und nichts kann sich schneller als das Licht bewegen. Mit gutem Recht ließe sich vom Ereignishorizont sagen, was der Dichter Dante über den Eingang zur Hölle schrieb. Die ihr hier eintretet, lasset alle Hoffnung fahren. Alle Dinge und Menschen, die durch den Ereignishorizont fallen, werden bald die Regionen unendlicher Dichte und das Ende der Zeit erreicht haben. Wenn sich ein Gegenstand, sagen wir ein fiktives Raumschiff, mit 99,99999%iger Lichtgeschwindigkeit bewegen würde, dann würde für dieses Raumschiff oder diejenigen, die sich darin befinden, eine einzige Sekunde vergehen, während im Rest des Universums Milliarden von Jahren vergangen sind. Und wenn sich, wie es scheinbar im Inneren eines schwarzen Loches der Fall ist, jemand diese Hürde übertreten würde, dann würde die Zeit aufhören zu existieren. Im Inneren eines schwarzen Loches scheint keine Zeit zu existieren. Und ich finde es gerade im Blick und im Vergleich mit der Heiligen Schrift so faszinierend. Die Bibel beschreibt die Hölle als die dunkelste Finsternis in Ewigkeit. Zugleich als einen Ort von Feuer und Hitze und Ewigkeit. Es ist der zweite Tod. Es ist ein Ort, von dem es kein Entrinnen und kein Zurück mehr gibt. Und versteht mich nicht falsch. Ich versuche nicht zu sagen, dass die Hölle oder der zweite Tod ein schwarzes Loch ist. Ich sage nicht, wir werden am Ende in ein schwarzes Loch geworfen und das ist dann der zweite Tod, wo das vielleicht sogar möglich wäre. Aber was ich versuche auszudrücken ist, Gott hat uns in ein Universum gestellt, in dem wir beobachten können, dass es Phänomene gibt, die uns jetzt schon ein Stück weit begreiflich machen, was ewige Finsternis bedeuten würde. Keine Qual, kein Leid, kein ewiger Zustand des Höllenfeuers, sondern ein Zustand, in dem die Zeit selbst aufhört zu existieren. In dem es kein Zurück und keine Berührung, keinen Weg mehr hinaus zum Rest dieses Alls und dieser unglaublichen Schöpfung Gottes gibt. Und mich persönlich hat dieser Gedanke berührt. Er hat mich auch berührt, weil ich ein Stück weit darin mein früheres Leben, meine Faszination für Naturwissenschaft und mein heutiges Leben, meine Faszination für den Glauben und die Heilige Schrift in Berührung bringen konnte. Und ich glaube, was es mir auch sagt, und vielleicht kann es das auch euch sagen, ist, wir leben in einem Universum, das unvorstellbar groß ist. Unser Gott ist unfassbar groß. Vielleicht kennt ihr dieses Bild. Das ist vom Hubble-Weltraumteleskop gemacht worden, als sie gesagt haben, naja, wir sehen diese verschiedenen Sterne und Galaxien, aber lasst uns das Teleskop doch mal in der größten Vergrößerung an einen Fleck des Himmels halten, wo es vollkommen dunkel ist. Und lasst uns hier mal einige Tage oder ich glaube sogar Wochen belichten und schauen, was rauskommt. Das hier kam raus. Selbst an dem Ort, an dem man meint, es ist nichts im Universum, sind geradezu unendlich viele Galaxien. Jeder einzelne dieser Lichtpunkte ist eine Galaxis. Und jede einzelne Galaxie besteht aus hunderten Milliarden von Sternen. Wie groß ist Gott? Und wie begrenzt sind wir als Menschen einerseits? Und doch sind wir in der Lage, ein Stück von dem zu erfassen, wer dieser Gott ist, was er erschaffen hat und wie wir diese Größe und diese Kleinheit am Ende durch die Gnade Gottes doch zu einem Ganzen verbinden dürfen. Amen.